Einmal im Jahr denkt man an die Mütter und alles soll ganz nett sein und alles macht man
Hamid.
gewöhnlich. Du lest mal eine Geschichte, die ist nicht so nett wird, auch nicht so gemütlich. Und zwar aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 3, ab Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber und dort war eine wohlhabende Frau und sie nötigte ihn bei ihr zu essen. Und es geschah, findest du nicht?
Kapitel 4,
Zweite Könige 4, ab Vers
Vers 3,
8.
3 oder
4.
4.
Also jetzt ab Vers 9. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der beständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter dahinstellen. Und es geschehe, wenn er zu uns kommt, soll er dort übernachten, soll er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, da kam er dahin und er kehrte in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sprach zu Gehasi, seinem Knaben: Rufe diesen Sünder. Und er rief sie und sie trat vor ihm hin. Und er sprach zu ihm und er sprach zu ihm: Sprich doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Sorge gemacht. Ich sag mal, warum das so? Warum ist das so? Lies mal gemeinsam, lies mal bis zu diesem Vers. Meine Frage war: Und er sprach zu Gehasi, seinem Knaben: Rufe diese Sünamitin. Und er rief sie und sie trat zu ihm und er sprach zu. Spontan würde man weiterlesen. Ihr, aber jetzt steht zu ihm. Sprich doch zu ihr: Siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Sorge gemacht. Was ist für dich zu tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Und sie sprach: Ich wohne inmitten meines Volkes. Und er sprach: Was ist denn für sie zu tun? Und Gehasi sprach: Doch, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Was ist das für eine merkwürdige Unterhaltung?
Er braucht ihn als Übersetzer.
Ja! Der Mitarbeiter von Elisa,
Ja.
Gehasi, war der Dolmetscher, war der Übersetzer. Genau,
Okay.
deswegen redet der Prophet immer mit seinem Mitarbeiter
Millionen,
und der
ja.
muss mit der Frau reden. Kaum mal ein Deutscher ist das aufgefallen. Man liest die Bibel ja spontan immer so, als ist das alles für einen selber und die anderen sind immer die anderen, die das Problem haben. Das Erste, was auffällt, diese ausländische Frau hat ein Gespür für jemanden, der heilig ist. Und das Zweite, was auffällt, der Mitarbeiter hat ein Gespür für die praktischen Sachen. Vielleicht ist der Prophet so mit heiligen Dingen beschäftigt, dass ihm diese ganz einfachen Sachen gar nicht auffallen. Er sagt: Was soll ich machen? Ich will, diese Frau hat sich so außergewöhnlich zuvorkommend verhalten. Was soll ich für dich machen? Die Frau sagt: Gar nichts brauchen. Alles ist okay. Aber der Mitarbeiter hat gesehen: Frau leidet, kein Kind und der Mann schon alt. Von dann wird man denken, die Geschichte spielt in Afghanistan. Manchmal auch im Iran, die Männer sind wirklich, wenn dann die Kinder, wenn die Frauen kein Kind kriegen, wird es gefährlich, wenn der Mann stirbt. Dann haben sie keinen Schutz und werden Beute. Der Prophet hat eine ganz einfache Antwort. Ein Jahr später wirst du einen Sohn bekommen. Die Frau kann es nicht glauben. Ich sage ganz ehrlich und sage: Mach bitte keine Geschäfte.
Und wenn jemand so antwortet, weiß man, dass der ganz verletzt ist.
Eigentlich ist Humor und witzige Dinge zu sagen ein ganz großes Geschenk im Leben. Und ich hoffe, ich sage euch kein Geheimnis. Lachen ist keine Sünde. Manche denken, man muss so heilig tun und muss immer ganz. Die ganze Bibel ist voll Aufforderungen zur Freude. Ich meine nicht solche billige Belustigung mit Alkohol oder mit solchen Dingen, sondern wir lesen in vielen Psalmen: Meine Seele singe. Oder der Apostel Paulus schreibt an viele Gemeinden: Freut euch. Und ich sage es euch nochmal: Es soll dich freuen. Und man kann jemanden daran erkennen, dass sein Glaube stark ist, dass er auch in schwierigen Zeiten seine Freude nicht verliert. Aber es gibt Verletzungen und die sind so tief, da ist schon der Gedanke, dass jemand da Witze drüber machen könnte, schmerzhaft. Und mit diesem einen einzigen Satz kann man merken, wie tief verletzt dieser Mensch ist. Aber, dann lesen wir weiter auf Vers 17, die Frau: Und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit. Das Jahr später, wie Elisa zu ihr gebracht hat. Das Kind wuchs heran und geschah eines Tages, Er ging es hinaus zu seinem Vater bei der Weizenernte und es sprach zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf. Und er sprach zu seinem Mitarbeiter: Trage ihn zu deiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag und er sprach: Was lernen wir daraus?
Das ist eine Verheißung, also die Erfüllung einer
Verheißung. In Jörg 100 Tor
im weiteren Verlauf zu tun hat.
Meine Frage war: Was lernen wir daraus? Dass die Erfüllung einer Verheißung oder das Wunder von Gott keine Garantie ist für die Zukunft. Gott greift immer wieder in das Leben von Menschen ein. Auf wunderbare Weise. Das ist keine Garantie, dass danach automatisch alles nur glatt ist. Der Junge war noch klein. Er war noch nicht mal in der Schule. Groß genug, um was halt zu bilden. Er kann ganz, ganz, ganz klar reden. Er kann sagen, was ist. Aber es ist noch so klein, dass der Mitarbeiter ihn dann nach Hause geht. Und dann stirbt er. Jetzt machen wir mal das. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes und schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach: Sende mir doch einen von den Knaben, also von den Mitarbeitern, und eine von den Eselinnen, und ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen. Und er sprach: Warum willst du heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Und sie sprach: Es ist gut. Und sie sandte die Eselin und sprach zu dem Knaben: Treibe immer fort. Halte mich nicht auf im Reiten, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von ferne sah, da sprach er zu Gehasi, seinem Knaben: Siehe, die Sunamitin. Nun laufe doch entgegen und sprich zu ihr: Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Und sie antwortete: Es ist gut. Ich habe gesagt, ich lese euch eine Mutterwachsgeschichte. Warum sage ich das so? Was hätte denn ein Mann in dieser Situation gemacht? Also ich sage mal zwei Möglichkeiten, je nach seinem Charakter. Entweder große Klage und dann die Beerdigung. Oder ganz wütend mit einem Haufen Bewaffnete und dem Prophet am besten totgeschlagen, weil er hätte sich betrogen gefühlt. Mann. Ich sage das mal für uns Männer. An so einer Geschichte kann man genau merken, wie eine Frau funktioniert, wenn sie unter Stress ist. Sie ist ganz klar in ihren Entscheidungen, aber quatscht gar nicht. Sie redet mit ihrem Mann, aber sie sagt kein einziges Wort über das Problem, was er hat. Sie sagt nicht, unser Kind ist gestorben, ich will nachher mal bei Propheten beschweren oder irgend sowas. Ja. Sie sagt, ich brauche ein schnelles Auto und ein Chauffeur. Naja, ein Esel und jemand, der den hat. Weil ich will den Propheten besuchen. Der Mann sagt, ist doch gar kein heiliges Fest.
Was ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Männer ordnen die Gottesdienste genau in den Wochenplan ein. Frauen ordnen Gott in ihr Leben ein. Können wir Männer lernen? Die Antwort ist genauso merkwürdig, die sie ihr Mann gibt. Das ist gut. Das heißt, im heutigen Deutsch lassen wir ihn ruhen. Oder ich weiß selbst, was ich machen muss. Ich sage das nochmal zu den Männern. Seid nicht ärgerlich, wenn eure Frauen mal so reagieren. Normalerweise ist es das Beste, was passieren kann. Dann geht es los. Sie sagt auch zu diesem Mitarbeiter: Nur schnell den Esel antreiben. Treibe immer fort. Halte dich nicht auf. Außer wenn ich dir das sage. Das erinnert mich an diese Frau in Sprüche 31. Bitte schreibt euch das auf oder streicht euch das an. Dort wird uns als Beispiel gegeben, wie eine tüchtige Frau arbeitet. Mit viel Verantwortung. Mit einem großen Entscheidungsfreiraum von ihrem Ehemann. Ich sage ein drittes Mal, wenn du willst, dass es deiner Familie gut geht, dann unterstütze deine Frau und lass dich von deiner Frau unterstützen. Und dann, der Weg nach Karmel, also auf den Berg, war weit. Das war nicht bloß eine Viertelstunde, einige Wege, eine halbe Tag. Der Prophet ist dort und sieht und sagt seinem Mitarbeiter: Guck mal, diese Frau, gehe mal entgegen. Das ist dann der typische Gruß wie im Persischen. Salam, salam. Genau, diese Frau. Das ist genau diese Methode. Geht's gut?
Müssen wir da jemanden vor sich sagen?
In Deutschland hat man
nicht. Meet you online.
Ich treffe manchmal an einem Tag dieselbe Person dreimal. Und hier kann man lernen, ist es ganz normal. Ihre Antwort ist auch ganz gut. Warum redet sie so? Genau, sie will mit den Propheten selber reden. Dann Vers 17. Und sie kam zu dem Mann Gottes an den Berg und umfasste seine Füße. Geht es gut? Und sie gibt ihm nur diese kurze Antwort gut. Übersetzer heißt ja, sie hätte das können auch mit dem in ihrer Muttersprache reden und die Sache mit dem Übersetzer klären. Aber ihr Ziel war,
ist
genau wie bei uns. Viele Dinge könnte sie ganz genau beantworten, aber das gilt alles nicht. Alle wollen es erstmal in einem
Kopf.
Seit 3000 Jahren hat sich nichts geändert. Vers 27. Sie kam zum Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Und aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und mir nicht kundgetan. Warum stößt er sie weg oder versucht er sie weg? Die Kultur ist genau wie heute noch im Morgenland. Dieser enge Körperkontakt wird als was Gefährliches gesehen. Warum lässt der Prophet das?
Schau,
merkt, dass das
was Ernstes ist, weil sie vorher ihn auch nicht so
getrennt
hat.
Genau. Beim ersten Treffen. Richtig ist was erstmal, was Debbie sagt. Sie, er merkt dadurch, es ist was Ernsthaftes, weil ja bei der ersten Begegnung, die Frau war zwar sehr hilfsbereit, aber sie wollte nicht, sie war nicht jemand, wie an ihm geklebt hat.
Sie wusste ja eigentlich, dass er ein Prophet ist, irgendwoher. Also.
Natürlich, sie hat es gemerkt.
Und angefangen. Dann hat sie ihn noch eingeladen, dass er bei ihr übernachtet. Und da hat sie ja nicht irgendwie gesagt, komm in mein Haus. So. Da hat sie ganz normal gesagt, du kannst dich übernachten. Und jetzt aber geht sie gleich hin und fasst ihn an und kommt wieder zu ihm. Und dadurch weiß er gleich, weil sie jetzt Körperkontakt hat und sucht, dass es was Ernstes ist.
Der eigentliche Grund war, Muslime kennen das. Ein Jude durfte einen Ungläubigen nicht berühren, sonst wurde er selber umgebracht. Bis heute wird nie ein gläubiger Jude
einen Nicht-Juden hergehen.
Und der Diener will darauf achten, dass die Ausländerin seinen Chef nicht unrein hat. Nach dem Gesetz Mose war nämlich, wenn jemand versehentlich was, also sich verunreinigt hat, war er bis zum Abend unrein und musste dann eine rituelle Waschung. Ich sage das mal als Beispiel, diese Regeln der Reinigung beim Namas gehen eigentlich auf das Gesetz Mose zurück. Und die Juden haben bis heute genau dieselbe Regel, bevor die beten. Und es gibt sogar noch im Christentum ein Relikt, also eine Erinnerung an dieser Tradition. In der katholischen Kirche wird nur die Kirche immer mit, also durch ein Weihwasserbecken, mit heiligem Wasser. In der Prinze zum Beispiel, die steht ja die ganz alte Kirche an der Eingangstür. Außen ist diese Nische und dort war das Weihwasserbecken drin. Und dann
war das
symbolisch gereinigt. Elisas Diener will vermeiden, dass er überhaupt erst unrein wird. Lass sie. Das sind Worte aus Gottes Geist. Das sind Worte durch Gottes Geist. In allen Zeiten und in allen Religionen gab es Leute, die haben die Regeln oder Gesetze dieser Religion immer höher gesetzt als die Barmherzigkeit. Gott sagt an vielen Dutzend Stellen, lasst die Gesetze und übt Barmherzigkeit. Ich spring einmal ins Markus-Evangelium. Kapitel 2, Vers 13. Und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in seinem Haus zu Tische lag, dass viele Zöllner und Sünder Gebüsch lagen mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren ihrer viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus hörte, spricht er zu ihnen: Die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn jemand wirklich unter Druck ist, durch irgendeine Not, die in seinem Leben, vielleicht auch durch eine Schuld, die man auf sich geladen hat, oder weil andere dich verarschen und du gehst damit zu Gott oder zu einem wirklichen, echten Mann Gottes. Du machst vielleicht was Ungewöhnliches in deiner Not, was gegen die Regeln ist.
Und die
dann Schmied? Wird Gott dir antworten, so wie dieser Prophet. Lass ihn oder lass ihn. Ist merkwürdig, oder? Ja. Prophet Gottes, der so viele Dinge weiß, dem Gott so vieles zeigt, ist gleichzeitig ein Mensch wie jeder andere Mensch auch, dem bestimmte Dinge verborgen bleiben. Und er redet ehrlich darüber, ganz offen. Er sagt zu seinen Mitarbeitern: Lass sie, ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und mir nicht offenbart. Manche Leute fragen: Warum muss man denn überhaupt beten, wenn Gott sowieso alles weiß? Und diese Frage ist eigentlich durchaus logisch. Es ist wirklich so, Gott weiß alles. Trotzdem erwartet er, dass wir reden. Ein ganz wichtiger Punkt. Denn viele Menschen haben irgendwann die Gewohnheit angenommen, wenn sie unter Druck gekommen sind, je mehr sie unter Druck kommen, gar nicht mehr zu reden. Alles in sich reinzufressen und mit sich selber auszufressen. Das ist der sicherste Weg, um krank zu werden. Wirklich. 90% aller seelischen Krankheiten hängen damit zusammen, dass Menschen über das, was sie belastet, nicht reden. Und ich denke, dass das der Grund ist, warum Gott den Propheten das nicht vorneweg gesagt hat. Weil damit die Frau die Chance kriegt, ihr Herz leer zu machen.
Dann sagt jeder als Männer, wir sind nämlich Künstler da drin, alles in uns reinzufressen und mit uns selber auszumachen. Lasst wenigstens eure Frau in das Herz leer. Daran kann man nämlich lernen, auch wie man das selbst macht. Und wir lernen im Neuen Testament, so wie der Mann
Haumzeuge und
für die Frau ist Christus Haupt über uns Männer. So ist Christus Haupt für den Mann und Gott Haupt für Christus. Und ich sage das mal uns Männer. Die Frauen sollen eigentlich bei den Männern ein Herz erschütten. Damit die Männer dann das gesammelte Herz bei Jesus ausschütten. Und der schüttet das bei Gott aus. Wirklich, das meint Haupt. So lesen wir das nämlich im Hebräerbrief, dass Jesus mit starkem Geschrei und Tränen auf der Erde ist. Also in diesen Jahren, als er hier gelebt hat. Und damit hat er uns ein Beispiel gegeben. Seine Anliegen vor Gott ausgeschüttet. Ja. Männer sind von dem Geschrei der Frauen und von ihren Tränen immer genervt. Aber ich sage wirklich, wenn wir wirklich ein echtes Herzensanliegen, wenn unser Herz wirklich für eine Sache brennt, dann weinen wir genauso vor ihm. Ich bin tief dankbar, dass Gott mir dieses Weinen erhalten hat. Das weiß ich, wann immer ich so für ihn trete, dann kriege ich etwas. Ich meine nicht, dass man das spielt und dass man den Kopf schlägt. Wirklich, das kann man auch so übertreiben. Das ist ein Schauspiel. Dieses wirkliche volle Herz, das ist gefährlich. Wir haben so eine Schauspieler ja auch.
Vielleicht manchmal passiert im Leben von diesen Frauen, dass etwas gibt es, die können nicht das mit ihrem Mann reden, die können nicht das offen haben. Dann können nicht die direkt mit Jesus Christus reden, sondern unbedingt mit dem Mann reden.
Was überfindet sich denn noch ein Mann Gottes, dem man das anvertrauen kann? Ich sag mal, das Beispiel hier ist doch. Aber ich sage das heute. Ich sage das meinen Geschlechtsgenossen. Jesus will, dass wir selber zu solchen heiligen Männern werden, die Anliegen unserer Familie zuerst und dann die Anliegen der Gemeinde vor Gott bringen. Das ist eigentlich normale Gemeinde.
Beispiel, manchmal passieren solche Dinge, dass die Männer verstehen überhaupt nicht.
Sollten sie lernen. Aber wir sehen, manche Männer lernen es nicht. Und guck mal, dieser Mann Das ist ein typisches Beispiel. Der Mann von dieser Frau. Der Mann war ganz gut. Der hat auch auf seine Frau gehört und hat gemacht. Wenn sie sagt, bitte, lass uns doch für diesen heiligen Mann extra im Gästezimmer warten. Ein netter Mann, oder? Aber dann, als es ernst wird mit dem Sohn, also gefährlich, da merkt man, dass der Mann gar nicht verstanden hat. Er kümmert sich noch nicht mal um den eigenen Sohn. Er sagt zu den Mitarbeitern, schaff ihn zu seiner Mutter. Was heißt das anders? Was heißt das anders? Als der stört mich jetzt bei der Arbeit, soll sich mal die Mutter drum kümmern. Ein verständlicher Vater, der wirklich nahe am Herz der Frau ist, würde doch gemerkt haben, wie sehr diese Frau glücklich geworden ist über diesen Sohn. Und würde zu seinen Mitarbeitern sagen, jetzt machen wir die Arbeit weiter, ich muss mal schnell nach Hause. Und durch meine Arbeit sage ich weiß, jede Frau wünscht sich solchen Mann. Und deswegen ist es auch logisch, dass sie so mit ihm umgeht und nur geschäftlich mit ihm redet. Schicken wir jetzt mal schnell einen Esel. Und er sagt ja, was ist das für ein Quatsch, es ist doch gar kein Fest. Er ist immer noch nett. Die meisten Männer wären ganz garstig und würden sagen.
Der Mann war ein Mann, die Frau war jung, deswegen hat alle Wünsche erfüllt. Mir gesteuert, alle.
Er denkt, dass er alle Wünsche erfüllt. Ich denke eigentlich, er kennt das Herz seiner Frau gar nicht.
Der Mann hat überhaupt nicht verstanden.
Ich denke, das sind viele Männer so.
Er war ganz weit weg von der Ehefrau. Eigentlich, dass er war nicht überhaupt nett. War so sanft.
Tja, so unterschiedlich nimmt man das dann wahr. Männer denken eigentlich, es war ein ganz netter Mann. Wirklich, man kriegt noch viel mehr Informationen aus diesem Text. Ich habe einiges ausgelassen. Ich benenne das jetzt mal. Vers 16 gibt es eine ganz wichtige Information. Wenn die Frau sagt, bitte mach keine Scherze mit mir, oder du sollst mich nicht belügen, was heißt das? Dass der Mann mit seiner Frau gar nicht mehr geschlafen hat. Manche Frauen wären froh, wenn sie so einen Mann hätten, weil sie immer bedrängt werden. Aber genauso schrecklich ist es, wenn ein Mann sich zurückzieht. Zu beschäftigt, zu alt. Und trotzdem passiert es. Der Prophet hat ihr das gesagt. Ein Jahr später hat sie tatsächlich. Wir wissen nicht, warum sie so lange keine Kinder hat. Wirklich, es gibt Männer, die bestrafen ihre Frauen auch mit solchen Entzügen. Weil sie vielleicht zu unabhängig sind. Also weil die Frauen so unabhängig sind, dann ziehen sich die Männer zurück und sagen, solche Frau brauche ich nicht. Ich komme zurück zu dem Text, was passiert zwischen der Frau und der Prophet. In meiner Bibel habe ich diesen Vers 27 angestrichen. Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Das zeigt mir, dass es wirklich ein heiliger Mann ist. Er will nicht zuerst sich selber und seine eigene Reinheit schützen, sondern der achtet zuerst auf die Not dessen, der sie ihm macht. Damit ist er ein Beispiel und ein Vorbild auf Jesus Christus hin. Diesen Vorwurf hat man ein paar hundert Jahre später Jesus Christus auch gemacht, den ich vorhin gelesen habe, in Markus Evangelium. Er macht sich unrein. Er ist mit den Zöllnern und Sündern zu. Aber wie? Wie sollen wir mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, wenn nicht Menschen bereit sind, in unsere Not hineinzugehen? Das ist auch unsere Aufgabe als Männer oder Frauen Gottes. Mit der Liebe Jesu Christi Menschen zu dienen, die in Not sind. Und das macht immer was mit uns. Als ich ungefähr 30 Jahre vorher in diese Region gezogen bin, haben die Leute in Penkun mich einige Zeit beobachtet. Und ich musste dann mit einigen zusammenarbeiten. Vielleicht nach einem halben Jahr hat einer von den Männern zu mir gesagt, verrat mir doch mal, welches Problem du hast. Ich wusste nicht, was er meinte. Ich sagte, wieso? Kein normaler Mensch gibt sich doch mit den Säufern ab. Warum rennst du immer zu denen? Die richtige Antwort wäre gewesen, die Liebe des Christus drängt uns. Durch Gottes Gnade sind in dieser Region mehr als 200 von den
anderen
gesund geworden. Gott sei Dank, einige von ihnen sind bis heute. Das ganze Meer, was heute in über 20 Ländern hat angefangen nur mit geretteten Alkoholikern und Drogenhandel. Und als wir voriges Jahr dann diese große Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen haben, ging im Internet eine große Hetzkampagne los. Um welche Scheiße Leute wir uns denn jetzt schon wieder kümmern? Das müssen wir wissen. Wenn wir die Liebe Jesu weitergeben, machen wir keine Freunde. Jetzt keine Freunde. Aber wir haben ihn als Freund. Und das lohnt sich. Deswegen lassen ihre Seele es betrifft.
Was diese Mann ich?
Kann das Herz von jemandem sehen, der Prophet. Wenn wir wirklich die Liebe Gottes in uns haben, vielleicht zeigt Gott uns nicht die Probleme, die jemand hat. Wir wissen nicht, was das Problem ist, aber wir sehen wenigstens, dass jemand ein Problem hat. Dann kann man reden. Dann kann man sich gegenseitig weiterhelfen. Und das dann den nächsten Vers. Und sie sprach: Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusch mich nicht? Da sprach er zu Gehasi: Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemand triffst, grüße nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihn nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Knaben. Und die Mutter des Knaben sprach: So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt. Wenn ich von dir lasse, da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Angesicht des Knaben gelegt, aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte zurück ihm entgegen und berichtete ihm und sprach: Der Knabe ist nicht erwacht. Und als Elias in das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot, hingelegt auf sein Bett. Dieser Stab, der Stab des Propheten, weil er ihn normalerweise in seiner Hand hatte, war die Kraft dieses Mannes Gottes, diese Gotteskraft, in diesen Stab hineingegangen. Wir lesen vorher von anderen Beispielen. Er schlägt mit dem Stab aufs Wasser und ein Eisen kommt hoch. Als Beispiel. Wir lesen das von dem Propheten Mose schon. Er schlägt den Stab aus. Und die Kraft Gottes gibt ihm. So schickt er seinen Mitarbeiter und sagt: Leg den Stab auf den Jungen. Wir lesen später, es funktioniert nicht. Aber für mich ist das Wichtigste. Solche Dinge passieren auch heute. Wir lesen zum Beispiel später, zum Beispiel im Neuen Testament, von Paulus, als er betet für Menschen, ja, und weil so viele sind, sie bitten sogar um seine Taschentücher und legen die auf die Kranken, weil er nicht überall hinkommen kann, und die werden gesund. Es gibt die Möglichkeit, dass man in der Kraft Gottes solche Dinge weitergibt. Nebenbei gesagt, das gibt es in allen Religionen. Das Problem ist, manches Mal ist es nicht in der Kraft Gottes. Da wird irgendein Zauberspruch drüber gelegt und man denkt, das ist vielleicht von Gott, aber es funktioniert. Das können wir nämlich auch von dieser Frau lernen. Sie will nicht den Erfolg, sie will den Mann Gottes selber. Wir lesen bei Jesus das später hunderte Male, dass Leute zwar ihre Gesundheit von ihm genommen haben oder ihr Essen, und manche wollten noch ihr Recht und wollten, dass er die Erbprobleme klärt und alle diese Dinge, aber sie wollten nicht ihn. Das ist ein riesiger Unterschied. Ihr Lieben, bis heute, viele möchten was von Gott kriegen. Segen, Gesundheit, Reichtum. Aber sie möchten ihn werden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Christ werden heißt nicht, ich nehme was von Gott, sondern ich bin sein und er ist mein. Das geht viel weiter. Er ist mein Leben und ihm gehört mein Leben. Er in mir. Und dafür ist diese Frau ein Beispiel. Sie will nicht etwas, sie will den Mann, mit dem Gott mit in ihr Haus kommt. Dann geht er und am Ende, am nächsten Abschnitt, den lese ich nicht mehr, merken wir, dass die Frau wieder kriegt, was sie bittet. Eine der ganz wenigen Geschichten im Alten Testament, wo jemand aus den Toten wieder zurückkommt. Muttertagsgeschichten. Eine Mutter wird nicht dadurch geehrt, dass man was für sie macht. Wir wissen das. Eines der Gebote. Ehre Vater und Mutter, das ist die Ruhe hier und du lange lebst auf der Erde. Das ist übrigens das einzige Gebot, was eine Verheißung hat. Immer sonst heißt es, du sollst oder du sollst nicht. Bei diesem einen Gebot heißt es, wenn du Vater und Mutter ehrst, bewusst alle beide, wird es dir gut gehen und du lebst lange. Das hat also wirklich was mit unserem Leben zu tun. Und leider manche Eltern machen es ihren Kindern sehr schwer, sich wehren. Die Bibel hat viele Unterweisungen, wie wir Eltern mit den Kindern umgehen sollen. Was für sie auch eine Freude ist, uns zu ehren. Und deswegen ist die erste Aufgabe eines Gläubigen, ihn und für seine Familie
zu dienen.
Erst wer das gut macht, darf sich um andere. Ich war noch sehr jung, da haben die Leiter der Gemeinde damals mich gerufen und ich sollte, weil sie gesehen haben, dass ich ein Herz habe für andere Menschen, ich soll Verantwortung übernehmen und so ein Haus wie hier leiten. Und ich war damals noch frisch verheiratet und hatte erst eine Tochter. Ich habe gesagt, bitte Brüder, ich bin gerne dafür bereit, aber lasst mir noch Zeit. Ich muss erst in meiner eigenen Familie Erfahrung sammeln, wie ich die gut führen kann. Wenn ich das gelernt habe, bin ich
bereit.
Und ich sage heute, das hat sich gelohnt zu warten. Und meine Kinder können das bestätigen, dass ich bei aller wenigen Zeit immer versuche, alles zu lehren und zu ermutigen und mit ihnen zusammen zu tun. Und dann gibt Gott nach und nach mehr Verantwortung. Wenn wir unsere Mütter ehren wollen, dann müssen wir gucken, was mit ihrer Seele passiert. Und manchmal ist es so, dass es nicht die eigene Familie schafft, diese Not der Seele aufzunehmen. Dann ist die Gemeinde herausgefordert. Und Gott will, dass es auch den Müttern, die tiefe Schmerzen in ihrem Herzen haben, gut geht.